zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zu viel, der Mental Health Podcast. Mein Name ist Lars Tönz Feuerborn und mit mir hier zusammen sind Simone und Christian. Hi.
Hallo Lars. Hallo Lars.
Na, geht's euch gut?
Ach, wir haben eine schöne Lockerheit, glaube ich, oder Simone?
Ich glaube auch, ja.
Eine Entspanntheit. Ist das auch Resilienz? Kann man Resilienz unter Entspanntheit packen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich weiß es nicht.
Ich bin blöderweise schon positioniert und möchte sagen, ne.
Gut.
Hätte ich intuitiv auch gesagt.
Denn viele glauben, starke Menschen hätten keine Krisen. Vielleicht sind sie aber nicht stärker, sondern haben gelernt, anders mit ihnen umzugehen. Unser heutiges Thema, Resilienz. Und da möchte ich doch direkt mal abgeben an Christian. Was versteht man psychologisch und neurobiologisch unter Resilienz? Und ist sie angeboren oder kann man sie sich entwickeln?
Ich würde als erstes gerne gar nicht von der Psyche kommen, sondern von dem Wortstamm, wobei wahrscheinlich Simone stärker wäre. Der Wortstamm kommt nämlich, oder der Begriff kommt eigentlich aus der Materialwirtschaft und heißt, du guckst einen Stoff an, ein Metall, wie auch immer, und diese Stofflichkeit kehrt nach einer Belastung, nach einem Strick, nach einem Zug, nach einer Belastung zurück in den Ausgangszustand. Das heißt, übertragen jetzt in unsere Psychosprache, in unsere Menschensprache, wäre das als erstes Mal, Belastungen haben wir einfach, es gibt es zu viel, aber werden wir nach einer Belastung, kehren wir danach wieder in unsere Ausgangssituation zurück, und am besten wäre es natürlich, wenn es eine Ausgangssituation ist, die mehr Ausgeglichenheit hat, wie in dieser Stressphase. Und wenn wir da über alles wieder hinkommen können, dann hat das was mit Resilienz zu tun. In meiner Interpretation, weil ich ja auch Psychotherapeut bin, würde ich es jetzt psychodynamisch ausdrücken. Resilienz wäre unsere Fähigkeit, innere Konflikte, die wir haben, äußere Konflikte auszuhalten, ohne dass wir uns selber verlieren innerlich in unserer Seele.
Mhm. Bedeutet auch einfach, man kann sie schon auch entwickeln. Sie muss nicht nur angeboren sein. Sie ist genau. Eigentlich, sie ist nicht angeboren.
Ich glaube, das ist wie alles, wie Muskeln, wie Atmen, wie Seele über alles. Wir können das trainieren. Wir wissen aber auch natürlich, dass wir verschiedene Ausgangssituationen haben. Ich zum Beispiel war nie ein guter Sportler. Ich werde nie Weltmeister werden im Stabhochsprung. Andere haben eine andere Ausgangssituation. Die kommen da wahrscheinlich schneller, einfacher weiter.
Simone, wie würdest du Resilienz aus deiner Arbeit mit Menschen beschreiben?
Also ich würde es mit anderen Bildern beschreiben. Inhaltlich bin ich vollkommen bei Christian. Ich würde in dem Fall jetzt hier übers Nervensystem kommen wollen. Wir haben den Parasympathikus und den Sympathikus. Der Sympathikus ist zuständig für Anspannung, Fight-Flight-Modus, also für alles, was wir brauchen, um wirklich sehr fokussiert, konzentriert vielleicht zu kämpfen, zu arbeiten, whatever. Und der Parasympathikus für die Entspannung. In unserem menschlichen Leben geht es nie darum, ausschließlich im Parasympathikus und in der Entspannung zu sein. Also wer überentspannt, der hängt irgendwann körperlich, geistig durch wie eine Hängematte und kommt zu gar nichts mehr. Also wir sind schon gemacht, auch in diese Spitzen, ins Parasympathikus und in den Sympathikus zu kommen. Und ich glaube, das hält uns auch lebendig. Das Interessante daran ist, es gibt zwischen Parasympathikus und Sympathikus ein sogenanntes Window of Tolerance, also dieses Fenster dazwischen. Wenn wir uns in dem bewegen, ist eigentlich alles gut. Die Peaks nach oben und außen, oben und unten, sind jeweils die Peaks in den Sympathikus oder Parasympathikus. Und das eine ist, glaube ich, wenn Resilienz ist, jemand, der einerseits auch relativ schnell wieder aus diesen Peaks in die Mitte kommen kann. Andererseits ist, glaube ich, Resilienz auch, und da gucke ich jetzt zu Christian, ich würde auch sagen, dass Resilienz, also wenn ich das Window of Tolerance erweitern kann, also vergrößern kann, habe ich auch eine größere Resilienz, als wenn ich ein sehr schmales Window of Tolerance habe. Also Christian nickt, was ihr jetzt noch nicht seht. Ja, also das wären für mich diese beiden Dinge. Und nochmal, es geht in dieser ganzen Resilienz-Geschichte oder Narrativ, für mich geht es nie darum zu sagen, wir müssen alle grundsätzlich in der Entspannung sein. Das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen dummes Zeug.
Also wenn man nochmal über das Verhalten kommt, dann wäre das übersetzt. Jeder hat ja so seine Triggerfaktoren, seine Muster, irgendwas nervt dich, du explodierst, du gehst auf. Wenn ich in der Lage bin, wie Simone sagt, ein Window of Toleranz zu haben, das heißt ein Window auf ein bisschen erstmal zurücklehnen und in dem Zurücklehnen komme ich zu dem Bewusstsein, ich habe die Freiheit zu explodieren, in meiner normalen Routine das runterlaufen zu lassen, ich habe aber auch die Freiheit, das zu lassen. Und das lasse ich dann vielleicht mal so ein, zwei Minuten oder eine Minuten, freudscher Versprecher, bleiben wir mal bei Sekunden stehen, dann wäre diese Fähigkeit, wenn ich das ein bisschen kann, ein bisschen besser kann, dann wäre das ein Ausdruck, dass ich resilienter bin.
Welche Rolle spielt die Verbindung zu sich selbst, Simone?
Ja, das finde ich jetzt eine interessante Frage, weil ich glaube, du kannst dich auch sehr unempfindlich gegen äußere Einflüsse zeigen und geben oder einfach sein, ohne mit dir selbst im Kontakt zu sein. Also das wäre dann aber möglicherweise, da gucke ich jetzt echt mal Christian an, es ist hypothetisch, da könnte ich mir vorstellen, dass wenn jemand so ist, also alles von außen eher abwehrt, dann ist es eher Abwehr als Resilienz. Vielleicht müsste
man dann brauchst du ja relativ viel Energie dafür, dass du diese Abwehr halten kannst, deine Schutzschilder aufrechterhalten wirst, dann wäre das jetzt gefühlt aus meiner Interpretation Anti-Resilienz. Resilienz wäre, dass du übersetzt genau das Gegenteil, mit diesen Einflussfaktoren so umgehst, dass du eben weiter mit dir im Selbstkontakt bleiben kannst. Also übersetzt, da sind wir nicht sehr bei Simone, weil ich den von dir habe, den Begriff. Also ein gutes mit dir selber im Kontakt sein wäre ein Indikator, ein Zeichen, dass du Resilienz stark bist.
Im Yoga würden wir sagen Zeugenbewusstsein. Also ich.
Was für ein Bewusstsein?
Zeugenbewusstsein. Also ich kann nach innen gucken und sagen, ah, ich bin gerade wütend oder ah, ich bin gerade sehr müde oder ah, ich bin gerade ängstlich. Also das nicht zu sagen, das Aufgehen in der Angst wäre das Gegenteil von dem, sondern zu sagen, ich habe nicht Angst, sondern nein, ich bin nicht die Angst, sondern ich habe Angst. Was nicht nur semantisch, sondern wirklich auch im Empfinden ein großer Unterschied ist.
Mhm. Würdest du sagen, Christian ist resilient?
Christian ist saumäßig resilient. Also ich
wusste, dass das kommt, deswegen musste ich es fragen.
Christian ist extrem, extrem gut im Dinge halten können, wirklich tragen und halten können. Ob Christian immer 100% im Zeugenbewusstsein dabei ist, weiß ich nicht. Ich glaube, er ist es mehr, als er zugibt, aber manchmal vielleicht auch weniger, als er fühlt.
Das Zeugenbewusstsein würde ich gerne, das müsste ich, glaube ich, nochmal ein bisschen ausgeführt haben, das Zeugenbewusstsein. Das ist, glaube ich, nochmal was ich noch nicht ganz.
Zeugenbewusstsein ist ein Begriff aus der Yoga-Tradition. Also was wir im Yoga wollen, ist, dass wir Yoga in seinen drei Disziplinen Asana, also Körperübung, Pranayama, Atemübung und Meditation. Das ist ein Dreiklang. Diese drei zusammen machen Yoga aus in der ursprünglichen Form. Heute machen wir Yoga auf der Matte und sagen, das ist Yoga. Das ist nur ein Drittel. Und was Yoga mit diesem Dreiklang erreichen möchte, ist nicht Entspannung, ist nicht, dass du keine Rückenschmerzen mehr hast. Das sind alles Dinge, die passieren. Das ist aber nicht das Ziel von Yoga. Yoga möchte, dass du in deine Bewusstheit kommst. Dass du also jederzeit, ich sag's mal umgangssprachlich, Auskunft geben kannst über das, was in dir ist. Und das wäre zum Beispiel das Zeugenbewusstsein. Oder ich mache mal ein Beispiel mit dir. Du siehst diese Flasche auf dem Tisch. Und du kannst sagen, naja, das ist ein falsches Beispiel. Nein, ich kann das jetzt gerade nicht. Ich merke, da bin ich jetzt gerade blockiert. Was übrigens auch Zeugenbewusstsein ist, weil ich stommel jetzt nicht weiter rum, sondern ich kann jetzt sagen, ich habe da gerade einen Knoten im Kopf. Ich bin blockiert. Das ist Zeugenbewusstsein, Auskunft geben über das, was in dir ist. Weil das bedeutet, wenn du beobachten kannst, was in dir ist, dann kannst du nicht gleichzeitig das sein. Also in meinem Fall jetzt, ich hatte jetzt gerade einen Knoten im Kopf, ich bin blockiert gewesen. Ich kann nicht die Blockierung sein, wenn ich sie beobachten kann. Also muss es eine Instanz in mir geben, die die Gefühle, die ich habe, anguckt. Und diese Instanz kann ja Auskunft geben.
Mhm.
Verstehst du?
Ja, doch, ich habe es verstanden.
So, also das heißt, wenn ich eine Instanz in mir habe, die meine Gefühle beobachten kann, dann muss ich ja mehr sein als nur meine Gefühle. Das kann ja gar nicht anders sein. Weil wenn ich sagen kann, ich habe Angst oder ich bin blockiert oder whatever, kann ich dieses Gefühl nicht sein.
Und diese Instanz, die können wir auch identifizieren im Gehirn, die heißt Insula, und wir können genauso wieder diese Insula trainieren, dass die wächst, wenn ich diesen Zeugenbeobachter immer wieder anguck, wäre wie ein Training, wie geht's mir jetzt, was spüre ich genau in diesem Moment, was ist da jetzt eigentlich genau los, dass ich mir das sozusagen angucke, wäre ein Vehikel, wie ich, weil du ja gesagt hast, auch gefragt hast, kann man das erlernen, wie kann man das trainieren, das wäre ein Trainingsmittel dazu.
Ja.
Und wenn jetzt unsere These von gerade zutrifft, dass Resilienz mit Selbstkontakt zu tun hat, das war vorhin deine Frage, dann muss Zeugenbewusstsein unweigerlich auch mit Resilienz zu tun haben.
Ja, kommt hin. Ist so. Ja, ich will, nein! Ich bin halt nicht so, also ich würde mich jetzt selber gar nicht mal, ich habe immer gedacht, ich bin sehr resilient, aber ich bin, wobei ich glaube, ich bin auf eine bestimmte Art resilient. Ich bin mit Sicherheit nicht so resilient, wie Christian das ist, der strahlt es ja auch schon wirklich komplett aus, finde ich. Also da merkt man das auch einfach, dass der wie so ein Fels in der Brandung steht und da passiert einfach gar nichts drumherum eigentlich dann, oder? Sehe ich das falsch? Doch, das ist schon so, oder?
Das ist schon so, jetzt weiß ich.
Naja, Resilienz wäre ja, wenn ich Resilienz wäre, ich bin vielleicht ein Fels, aber die Brandung kommt, ich verändere mich, da wird auch was ausgespült, aber ich finde über die Zeit X wieder zurück zu meinem Fels.
Ja, genau.
Christian macht aber gerade auch, ich hoffe, ich werde jetzt nicht so distanzlos, Christian macht ja aber auch gerade die Erfahrung, dass mit viel Körperarbeit, also Yoga, sich auch psychisch was verändert.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt bin ich 60, weil du gesagt hast, wie kann man es entwickeln? Ich spüre das sowas von unglaublich.
Und du hast es vorher noch nicht so gemacht?
Ich habe immer Körperarbeit gemacht, habe aber die Körperarbeit gerade im letzten Jahr viele Einflussfaktoren, Belastungsfaktoren vernachlässigt, meine Routinen vernachlässigt. Mhm. Es ist immer das Gleiche. Du musst die Routine immer wieder haben, du musst immer wieder die Sensibilisierung haben und dann brichst du weg davon. Das hat, ich habe auch dann gespürt, wie ich sozusagen diesen, ich habe einen Freiheitsgrad, ich muss nicht, ich komme zu mir zurück, wie das weniger geworden ist.
Mhm.
Und merke jetzt in dem Jahr, eben über den Faktor Körperlichkeit, Bewegung, Entspannung, Ruhe auch erfahren. Also sind sozusagen, du brauchst verschiedene Dimensionen, Ebene, wenn das spielerischer wieder wird, du hast es vorhin gesagt, ein Tanz, dann kommt es wieder mehr.
Mhm. Gehen wir mal rein, warum Menschen unterschiedlich auf Krisen reagieren. Warum erleben zwei Menschen dieselbe Krise völlig unterschiedlich?
Das weiß ich nicht. All eyes on you, Christian.
Das ist natürlich wahrscheinlich die komplexeste und
eine philosophische Frage.
Schwierigste Frage überhaupt, die wir auch uns stellen können und wo wir in der Wissenschaft keine einfachen Antworten haben und wo es auch für einen Podcast Zeit schwierig ist, es auf einen Punkt zu bringen.
Dann frage ich einen anderen Punkt. Welche Rolle spielen Kindheit, Bindung und Erfahrungen dabei?
Es geht los in der Kindheit mit den Prägungen. Du hast Urprägungen mitbekommen. Manche Prägungen, die dann auf Emotion, Instinkt einzahlen, passieren nur, wenn du es ein einziges Mal erfahren hast oder vielleicht gar nicht persönlich erfahren hast, sondern mit deiner Mutter, die dir am nächsten ist, oder mit deinem Vater einmal erlebt hast. Das heißt sozusagen, wenn du ein kleines Kind bist und du über die nächsten Bezugspersonen relativ intensiv Unsicherheit, Ängstlichkeit gespiegelt hast, hast du schon mal eine ganz andere Urprägung. Das heißt, du startest von einem tieferen Niveau, dich in eine Sicherheit, in eine Resilienz hineinzuentwickeln. Also das ist vielleicht Kindheitprägung, ist da sicher sehr relevant. Das Zweite, wie ist denn dein Bindungsverhalten? Ist es sicher, ist es unsicher, ist es ambivalent? Ein ganz wichtiges Vehikel in der Resilienz ist natürlich, wie sicher fühle ich mich in Bindungen und halten die? Weil wenn Stressfaktoren kommen, auch Stressfaktoren in der Bindung, und ich habe das Vertrauen, dass ich wieder in die stabile Ausgangssituation der Bindung zurückkomme, das wird wieder so sein. Ich werde da gehalten, ich werde da bis fürsorgt, die Bindung bricht nicht ab. Dann ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, leichter auf ein höheres Resilienzniveau zu kommen, als jemand, der da sehr bindungsunsicher ist, von der Entwicklung her sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht hat, Mutter manchmal lieb, manchmal blöd, manchmal gar nicht da, nicht verlässlich. Der hat da sozusagen eine ganz, ganz andere Ausgangssituation. Auch sozusagen, wie werde ich unterstützt? Sozial, habe ich ein Gefüge, wo ich weiß, ich wäre aufgefangen, ich wäre gehalten, ich wäre so angenommen, wie ich bin, dann sind es Faktoren, die unglaublich natürlich resilienzfördernd sind.
Jetzt ist Resilienz, Krisen, das hat alles mit Stress zu tun. Was passiert in unserem Gehirn unter Dauerstress in diesem ganzen Kosmos?
Der Dauerstress macht die andere Seite unsensibel und führt dazu, dass die andere Seite eigentlich gar kein Gehör mehr hat. Du bist ja dann, also dieses Inselorgan, wo ich reinhören kann, wie geht's mir jetzt, hat ja gar keine Chance mehr, sozusagen ein Signal auszusenden, weil dieses Stresssignal, du musst flüchten oder kämpfen, deutlich, deutlich lauter ist.
Erinnere dich an eine Folgenglas, die wir hatten kürzlich. Christian hieß er, glaube ich, der gesagt hat, eigentlich hat mein, jetzt mit Christians Worten gesprochen, mein Inselorgan oder man könnte es jetzt auch spiritueller sagen, meine Seele, in Klammern, womit ich nicht sagen will, dass das Inselorgan die Seele ist, Klammer zu, immer gesagt, irgendwas stimmt nicht. Und weil die Seele nicht gehört wurde, hat der Körper reagiert.
Das war bei also Christian im
einem der Vater. Zurückliegenden Folgen. Das ist das, was passiert, wenn die andere Seite dann nicht mehr gehört wird. Das heißt, du verlierst den Selbstkontakt. Ja.
Also so übersetzt, wir waren ja vorhin dann bei der Materialwirtschaft. Letztendlich, wenn der Stress kommt, der Stress wäre zum Beispiel der Druck auf den Stahl, das ist immer gebogen, das hat ja gar keine Chance mehr, in die Ausgangssituation zurückzukehren. Und wenn es keine Ausgangssituation ist, ja was anderes, wenn es keine Chance ist, was ist es, wenn es zu lange dauert, dann bricht auch der Stahl, genauso wie wir dann vielleicht zusammenbrechen. Wir können es lange halten, wir können es lange aushalten, wir bauen uns Fassaden auf, wir bauen uns Wände auf, aber es hat natürlich energetisch ist es nicht das Level, unsere Ausgeglichenheit, den Zustand, in den wir eigentlich hineingeboren worden sind, den wir auch brauchen, um uns auf Dauer zu erhalten.
Und die Ausgeglichenheit, das wirst du, Lars, aus deinen Trainingsplänen kennen. Jeder Trainingsplan beruht darauf, dass du dich selber pusht und aber auch wieder in die Entspannung kommst.
Also ich muss Pausen machen. Also ich muss wenn ich jetzt einen Satz gemacht habe, dann muss ich mich zwischen 1 und 1,5 Minuten muss ich pausieren. Und
Muskel wächst in der Entspannung.
Genau, das ist ja sowieso so, ne? Ich bin ja jemand, ich liebe Muskelkater dann, weil ich einfach weiß, ich habe was getan. Da fängt ja das Wachstum dann an. Im Schlaf regeneriert. Deswegen ist Schlaf, gesunder Schlaf, viel Schlaf wichtig, wenn ich viel Sport mache.
Ist auch ein Resilienzfaktor natürlich. Wenn mir das Schlafen anders gelingt, zahlt es auf meine Resilienzfähigkeit.
Total. Ein. Ich merke ja, dass ich ein dickeres Fell habe, wenn ich gut gepennt habe.
Haben sehen wir heute.
Wobei, ich brauche heute kein dickes Fell bei euch. Heute werde ich nicht in den Mangel genommen. Ja. Aber ich merke, oder ich gehe auch bewusst nicht zum Sport, wenn ich eine Nacht hinter mir habe, wo ich vielleicht 3-4 Stunden nur geschlafen habe, weil ich so beschissen geschlafen habe, weil ich weiß, da wird mir dieser Sport nichts bringen. Der wird nicht ankommen da, wo er ankommen soll.
Aber ich habe das deswegen gesagt, weil in der Körperarbeit, also beim Sport, ist das für uns alle, für alle völlig gang und gäbe, völlig normal. Natürlich, wenn ich trainiere, wenn ich für einen Marathon trainiere, dann habe ich Trainingstage und ich habe selbstverständlich Ruhetage.
Ruhetage, und das ist ja auch, ich gehe ja auch nicht jeden Tag zum Sport.
Genau, so ich und muss, für den Körper ist uns das völlig normal. Für unsere Psyche scheint uns das überhaupt nicht normal zu sein. Da sagen wir, nö, die kann durchpowern. Nein, kann sie eben nicht. Die braucht genauso. Ich glaube, dass es für unser menschliches Dasein wirklich wichtig ist. Anspannung, Entspannung. Also nur Entspannung ist, glaube ich, nicht gut. Aber dieses Wechselspiel von Anspannung, Entspannung, die braucht es auf allen Ebenen, nicht nur auf der körperlichen Ebene.
Vielleicht, wenn wir, ich hatte vorhin das mit der Bindung, du hattest gefragt, oder auch mit dem sozialen Kontext, mit der Unterstützung angesprochen. Wir hatten jetzt den Schlaf als wichtigen Faktor. Wir hatten die Pausen. Ein wichtiger Faktor auch, den ich vielleicht schon als Kind auch antrainiert bekomme oder eben auch nicht, ist sowas wie Hoffnung. Wenn ich eine Perspektive habe, einen Blick, das geht zu Ende, es ist zu erreichen, es ist auszuhalten und ich weiß, nach dem Aushalten komme ich zurück, das heißt ja eigentlich übersetzt Hoffnung, dann ist das ein Faktor, wenn ich dort schwinge damit, der auch in diese Resilienzfähigkeit einzahlt. Dann könnten wir nochmal sagen, wenn ich bei der Hoffnung bin, wann halte ich vielleicht was leichter aus, wenn das Ganze Sinn macht. Wir haben geglaubt sozusagen, dass unser Podcast Sinn macht. Darum nehmen wir auch einiges an Aufwand aus, was ja eigentlich Anspannung ist, aber es ist was, was Sinn macht. Also auch solche Aspekte sind wichtig, wenn wir über Resilienz sprechen.
Oh, da wird der Finger gehoben. Ja. Pass auf. Oh, pass auf und der Finger wird gehoben. Jetzt kommt eine Message.
Genau, weil Lars, pass auf, ein Satz für Christian, den Christian bestimmt sauschön findet. Wenn wir es schaffen, Sehnsucht Vorfreude zu nennen, geht's uns gut.
Oh, der.
Ich wusste es.
Ich hatte den noch nicht, Simone, den Satz. Der kommt natürlich in mein Buch rein. Und ich krieg hier richtig Shivering und
Sag Fußbaubs. Ihn nochmal.
Wenn wir es schaffen, Sehnsucht Vorfreude zu nennen, also Sehnsucht nach, es muss besser werden, sollte irgendwie, wenn es nicht mehr eine Sehnsucht ist, sondern die Vorfreude, mit anderen Worten, du hast heute von Manifestation gesprochen, ich manifestiere, dass ich irgendwie besser schlafen kann, bla bla bla. So, also wenn wir das schaffen, dann sind wir in einem anderen State of Mind, weil dann…
Im Sinne von ich manifestiere jetzt, ich schlafe in der neuen Wohnung besser und habe aber die Sehnsucht, dort besser zu schlafen, also ich wünsche mir besser zu schlafen, im Gegensatz zu…
Ich werde besser schlafen.
So. Ja, und das, da habe ich einen Knackpunkt. Deswegen klappt Manifestation bei mir noch nicht so gut, weil ich immer noch in diesem Sehnsuchtspunkt bleibe. Oh, das finde ich aber schön.
Jetzt habe ich euch beide glücklich gemacht, wie schön.
Den muss ich mir… Oh, du musst ihn noch einmal sagen, den muss ich mir notieren, sonst kriege ich den noch nie. So.
Wenn wir es schaffen…
Wir. Ja.
Sehnsucht Vorfreude zu nennen.
Ja.
Geht es uns vermutlich besser.
Simone lächelt und schaut wie ein Honigkuchenpferd.
Das stimmt.
Völlig durchdrungen
sind wir
jetzt hier.
Geht es uns vermeintlich besser?
Vermutlich. Man könnte auch sagen, geht es uns besser, aber ich so apodiktisch würde ich das jetzt nicht formulieren wollen.
So habe ich einen Titel für die Folge.
Es gibt natürlich noch einen anderen Faktor, den du auch kennst und wir alle, sowas wie Gesundheit, Körperlichkeit, das passt, wenn die letztendlich sehr angegriffen ist, dann gelingt es uns auch deutlich schwerer in einen Zustand, der uns zurück in das Ausgewogene zu bringen.
Das wäre nämlich
auf der anderen
jetzt
auch
eine Frage.
Auch der Stressfaktor haut ganz anders durch. Viel mehr Spannung, ja. Sozusagen. Der Ausschlag ist deutlich, deutlich höher. Also das heißt, wenn uns jemand sagt, du, ich mache dir jetzt ein Resilienz-Coaching und dann macht der... Es ist alles. Es ist die Bewegung, es ist der Schlaf, es ist die körperliche Gesundheit, es sind die Facetten der Bindung, der Selbstwirksamkeit. Kann ich was erreichen? Ich bin in der Lage, ist was Kognitives dann. Ich kann Lösungsstrategien in mir erarbeiten. Ich habe auch das Gefühl, ich hatte schon mal Lösungen erarbeitet, die funktioniert hat, auf die kann ich zurückgreifen. Es sind alles Facetten, die unsere Kompetenz, unsere Fähigkeit stärken, zurückzukommen. Ganz flach würde ich vielleicht sogar sagen, Resilienz hat sehr viel mit Aushaltevermögen zu tun.
Deswegen, da wäre nämlich noch die Frage, welche Faktoren fördern Resilienz wissenschaftlich?
Das waren jetzt diese Faktoren.
Genau, da hast du mir jetzt die Frage schon beantwortet vorher. Mhm. Wie helfen Achtsamkeit, Yoga und Atmung dabei, resilienter zu werden?
Sehr natürlich. Also Atmung, wir haben ja noch gar nicht über Atmung gesprochen heute.
Vielleicht sprechen wir demnächst auch nochmal jetzt hier über Atmung.
Also natürlich, Yoga, das habe ich ja eingangs schon mal gesagt, ist wirklich darauf angelegt, in den Selbstkontakt zu kommen, um die eigene Bewusstheit zu vergrößern. Nicht für jeden ist der Selbstkontakt in jeder Situation wohltuend und für manche an manchen Stellen vielleicht auch wirklich, jedenfalls nicht unbegleitet, hilfreich. So, das will ich mal vorausschicken. Aber diese Techniken aus dem Yoga, Asana, Pranayama, Meditation, sind alles Techniken, die wirklich darauf angelegt sind, die Resilienz zu stärken, beziehungsweise um das Reizreaktionsschema zu brechen. Also es passiert mir was und ich muss nicht sofort, ohne nachzudenken, darauf reagieren, sondern ich kann Zeugenbewusstsein mir das erstmal angucken und sagen, okay, habe ich Möglichkeiten zu reagieren? Will ich das jetzt so haben oder lasse ich das erstmal liegen und gucke es mir dann in einer Minute, in einem Tag, in einer Woche nochmal an oder so. Das sind alles Dinge, die wirklich darauf angelegt sind.
Frage ich mal so in die Runde, warum wird denn Resilienz so oft mit Härte verwechselt, gesellschaftlich? Und darf man, die hänge ich sofort mit dran, und darf man trotz Resilienz traurig, erschöpft und verzweifelt sein?
Also ich glaube, dass Resilienz erstmal nichts mit traurig, erschöpft oder verzweifelt zu tun hat, sondern Resilienz würde sagen, ich komme aus meiner Traurigkeit, Erschöpfung und der Verzweiflung früher oder später wieder in einen nicht traurigen, erschöpften, verzweifelten Zustand zurück. Mir ist bewusst, dass der war, aber er hat mich in meinem inneren Kompass nicht so verändert, dass ich in meinen Verhaltens- und Erlebensmustern rigide und starr bin, sondern kann es mir weiter ermöglichen, eigentlich flexibel zu sein, wie so einen, also du kannst übersetzt sehen, wie so vielleicht so einen weiten Baumzweig, der flexibel ist, ein junger Zweig versus einen sehr, sehr knorrigen, der dann brüchig wird. Das wäre Resilienz. Selbstverständlich. Also ich glaube sozusagen, der dort, sagen wir mal, ein bisschen mehr Resilienzumfang hat, dem gelingt sogar die Traurigkeit, die Erschöpfung und die Verzweiflung deutlich mehr zuzulassen. Warum? Weil er auch die Gewissheit hat, er kommt zurück, wie derjenige, der es verdrängen, runterspalten, abspalten, jemanden anderen geben, wo es vielleicht auch über Sucht zuschütten muss.
Und ich glaube, stimmt, ich würde alles unterschreiben, was du sagst, Christian. Und ich glaube, der Grund, warum wir gerade alle so sehr in den Medien über Resilienz reden, ist, dass wir alle dieses zu viel spüren. So, ich habe noch niemanden erlebt, der das nicht irgendwie gefühlt hätte. Und wir aber auf der anderen Seite die Möglichkeiten, mit diesem zu viel umzugehen, die wir jetzt hier besprechen, da die gesellschaftlich halt noch nicht so wirklich akzeptiert sind, weil es ja bedeuten würde, wir würden in unseren Selbstkontakt gehen und ich würde eine Sitzung beginnen mit den Worten, ich fühle mich heute wirklich brüchig oder nicht gut oder ich fühle mich, also mit anderen Worten, wir machen uns nackt, wir zeigen uns menschlich und ja, es ist nicht gut, in jeder Situation sich immer nackt zu machen, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir in unserer Gesellschaft eine große Hilflosigkeit damit haben, zu sagen, na, wie gehen wir denn miteinander um, wenn wir außerhalb des rationalen, mentalen, außerhalb der Leistungsgesellschaft denken wollen. Die Sehnsucht danach haben wir alle. Aber Vorfreude haben wir nicht, weil wir nämlich nicht wissen, wie soll es denn eigentlich gehen.
Weil wenn du sagst, also verstanden wird es als ich bin hart, dann habe ich ja nur die eine Seite. Und letztendlich übersetzt wäre es die Abmischung zwischen dem einen und dem anderen und sehr flexibel hin und her gleiten. Du kannst es auch sehen, vielleicht als Bild wie so eine Feder. Du kannst eine Feder anspannen, aber wenn du sie loslässt, geht sie wieder in den Ausgangszustand zurück. Das Ausgangszustand ist so, wie du dich eigentlich wohlfühlst im Hier und Jetzt, ausgeglichen fühlst, in der Balance fühlst. Und dein Bewusstsein ist, je größer dein Vertrauen ist, unbewusst, ich komme in den Ausnahmezustand zurück, ich werde nicht überzogen, es geht, desto weniger musst du es da oben und desto lässiger wirst du dann. Problem, so ein Ding kannst du auch, weißt du, von den Federn, haben wir früher auch gemacht,
in ewig der Schule, weitziehen.
Ewig Zeit, dann ist sie hin.
Irgendwann ist
sie überzogen, dann geht es nicht.
Ja. Gibt es irgendwelche Dinge, die man tun kann, die man täglich auch tun kann, um resilienter zu werden? Ich weiß die Antwort.
Ja.
Ja, was soll ich denn sagen? Ja, es ist die Atmung.
Naja, weil über den Atem kommst du in den Selbstkontakt. Ja. Und das ist halt die einfachste Art, den hast du immer dabei. Wo immer du bist, hast du den Atem dabei und einen kurzen. Ich hätte viele andere Antworten, die wären aber alle komplizierter. Aber die Atmung, also immer wieder zurückzukehren zum eigenen Atem, weil diesen Atem, so wie du, Lars, atmest, schon dein ganzes Leben lang und für den Rest deines Lebens, diesen Atem, den gibt es nur einmal auf der Welt, den hat es bisher nur einmal gegeben, den wird es nie wieder geben. Es ist dein Atem und auf den zurückzukommen, immer wieder und zu sagen, es ist mein Atem und so bin ich in der Welt, finde ich eine ganz wunderbare, schöne Vorstellung und auch einen schönen Anker.
Punkt. Das hört sich doch richtig gut an. Das ist auch ein guter Abschluss. Ich hätte jetzt nochmal reingehen können, okay, wie habe ich meine Resilienz gefunden? Aber wir haben jetzt auch schon sehr oft drüber gesprochen. Also letztendlich ist uns, glaube ich, allen auch klar, dass natürlich auch Situationen, die vielleicht mal nicht so schön waren oder allgemein Situationen im Leben uns stärker gemacht haben, dass Krisen zu bewältigen ja auch helfen, resilienter zu werden, aber dass man es eben auch schon sich aneignen kann durch Atmung. Ja? Resilienz bedeutet nicht unverwundbar zu sein. Krisen gehören zum Leben dazu. Stärke entsteht oft durch Unterstützung. Der Körper und das Nervensystem spielen eine entscheidende Rolle und jeder Mensch kann seine Resilienz entwickeln. Resilienz bedeutet nicht, nie zu zerbrechen. Sie bedeutet, sich selbst die Zeit und den Raum zu geben, wieder zusammenzuwachsen. Oh, toll, oder?
So schön.
Ja. Und damit danke ich euch für wieder mal eine schöne Folge. Wir hören uns wieder und bis bald.
Bis bald.
Bis bald, danke Lars.
Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.